Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Anja Reinhardt am Mikrofon. Guten Abend. Zu den mittlerweile mehr als 6.000 Geflüchteten aus der Ukraine gehören auch erstklassige Musikerinnen und Musiker. Einige von ihnen haben sich nun zu einem Exilorchester zusammengetan, das gestern Abend zum ersten Mal in der Berliner Philharmonie spielte. Dazu gleich ein Bericht. Außerdem geht es hier um die Malerin Karin Kneffel und eine Fotoausstellung in der Bayerischen Staatsbibliothek. Zuerst aber sprechen wir über die Zukunft des deutschen Films. So nennt sich ein Kongress, der zum zweiten Mal in Frankfurt stattfindet, parallel zum Lichter Filmfest. Wie kann die Zukunft des Films und des Kinos nach 2 Jahren Pandemie aussehen? Und welche Herausforderungen gibt es mit Blick auf den Klimawandel und Diversitätsdebatten? Dazu habe ich mit dem Festivaldirektor Gregor Schubert gesprochen und ihn gefragt. Das Kino war ja mal ein Sehnsuchtsort, der dann im Zeitalter von Multiplex-Riesenbauten eher ein Ort des Blockbusters und Nachos mit Käsesoße wurde. Was könnte das Kino denn in Zukunft sein?
Ja, ich denke, man muss grundsätzlich mal wieder darüber nachdenken, wie das Kino von morgen auszusehen hat. Natürlich gibt es das Nacho-Kino, aber es gibt natürlich auch immer noch sehr viele engagierte Programmkinos, die das komplette Gegenteil sind. Da muss man natürlich schauen, über welches Kino man redet. Wir suchen natürlich die Orte, in denen dann die Arthouse-Filme zu sehen sind, die künstlerisch wertvollen Filme, die Filme, die vielleicht nicht unbedingt ein großes Publikum erreichen, aber ein Publikum, das auch nach einem Ort sucht, in dem nicht nur der Film schön anzuschauen ist, sondern in dem es sich auch für 90 Minuten gut aushalten lässt.
Aber gerade diese kleineren, unabhängigen Produktionen, die Arthouse-Filme, die stehen ja wahrscheinlich doch am ehesten unter Druck. Also Stichwort Filmförderung, wie brennend ist das Thema?
Naja, der Druck ist sehr, sehr groß und ich bin immer ein bisschen der Meinung, dass man viel zu wenig über das Kino selbst redet. Die Filmpolitik, die ist ja immer wieder Gegenstand der Diskussion. Man redet über das FFG und was man besser machen kann, was das Filmförderungsgesetz, was die Förderanstalten besser machen können, wo Reformbedarf ist. Wichtig ist auch viel mehr noch das Kino selbst ins Zentrum zu holen. Und zu überlegen, ist es in Gefahr? Wie kann man es schützen? Muss es finanziell geschützt werden? Wie kann man Anreize schaffen, dass es die Pandemie überleben wird? Dass es die Leute jetzt gerade, wo die Zuschauerzahlen so schlecht sind, zurück ins Kino holt?
Aber ist da die Filmförderung nicht ein wichtiger Faktor? Ich will nur kurz erwähnen, dass der Verband unabhängiger Filmverleiher gerade gegen die Vergabe von Fördermitteln aus dem Topf von Kulturstaatsministerin Claudia Roth protestiert hat, weil zu viel Geld in Richtung Streamingdienste flösse. Wie sehen Sie das?
Ja, dem würde ich mich vorbehaltslos anschließen. Das war ein richtiger Aufruf, der da jetzt gerade gestartet wurde. Und das war mit Sicherheit auch eine ganz falsche Richtung, die da jetzt eingeschlagen wurde. Wir müssen jetzt schauen, dass wir möglichst schnell dagegen protestieren, möglichst laut dagegen protestieren, sodass die Einwände, die da genannt wurden, dass die dann auch gehört werden und dass man die ernst nimmt und vielleicht da nochmal einen anderen Weg einschlagen kann.
Aber was erwarten Sie vielleicht auch von politischer Seite, damit eben genau das Künstlerische im Film Bestand hat?
Ja, prinzipiell sind wir der Meinung, dass, um jetzt nochmal auf das Filmfördergesetz zu sprechen zu kommen, dass das jetzt viel zu oft novelliert wurde, dass man immer nur im Kleinteiligen sich von Jahr zu Jahr der Sache nicht wirklich angenähert hat, Annäherung in Richtung eines zeitgemäßen Filmfördergesetzes. Deswegen ist die dringende politische Forderung, die wir haben, dass das FFG neu geschrieben werden muss.
Weitere Themen, die auf dem Kongress besprochen werden, sind einerseits das Thema Diversität und auch das Thema Klassismus. Hat sich da in den letzten Jahren eigentlich viel getan?
Ich würde sagen, nein, das ist immer noch keine Debatte, die wirklich geführt wird. Deswegen waren wir der Meinung, wir müssen das jetzt unbedingt im Rahmen des Kongresses nochmal machen. Es sind ja viele wichtige Themen in den letzten Jahren angesprochen worden, was jetzt die Gendergerechtigkeit anbelangt und vieles mehr. Aber da ist aus unserer Sicht unbedingt nochmal Nachholbedarf, weil wir auch festgestellt haben, gerade wenn man nochmal den Blick zurückrichtet, wo geht es eigentlich los mit der Film- Kunst. Das beginnt natürlich bei der Filmausbildung. Und da muss man sich ganz dringend die Frage stellen, wer kann sich sowas überhaupt leisten? Film zu studieren ist sehr, sehr teuer. Das ist ein Privileg, Film zu studieren. Das ist ein kleiner elitärer Kreis, wenn man sich jetzt mal die Filmhochschulen in Deutschland anschaut. Und da ist es aus unserer Sicht ganz wichtig, Zugänge zu schaffen für Leute, die vielleicht aus sozial benachteiligten Milieu kommen, weil deren Geschichten auch ganz dringend erzählt werden müssen. Und das bestimmt nochmal einen ganz neuen Blick auf die Sache wirft. Es entstehen vielleicht zusätzlich andere Filme zu denen, die im Augenblick entstehen.
Gregor Schubert, Leiter des Lichter Filmfestes in Frankfurt zum Kongress Zukunft deutscher Film. Wir haben in diesem Programm schon mehrfach darüber berichtet, dass Russland versucht, die ukrainische Kultur systematisch zu vernichten. In der Ostukraine sind viele Kultureinrichtungen zerstört, Künstlerinnen sind aus dem Land geflohen, versuchen aber, soweit das möglich ist, sich im Exil zu vernetzen. Das Ensemble Mria, übersetzt heißt das Traum, ist ein Beispiel dafür. Vor rund 2 Monaten wurde es gegründet und hat gestern in der Berliner Philharmonie sein erstes Konzert gegeben. Hier ein Ausschnitt aus dem gestrigen Abend, ein ukrainisches Volkslied, gewidmet den Opfern des Krieges. Uwe Friedrich war für uns in der Philharmonie in Berlin. Herr Friedrich, was sind das für Musikerinnen, die sich hier zusammengefunden haben? Es sind ja fast nur Frauen, oder?
Das sind in der Tat so gut wie nur Frauen. Es gibt einen Geiger, einen Bassisten, die beiden Hornisten waren Männer und noch einer, wenn ich mich richtig erinnere, in den Holzbläsern. Sonst nur Frauen, auch eine Dirigentin, Margarita Chyniewetzka. Hier muss man sich gar keine Gedanken machen ums Gendern und um die Frauenquote, denn die Männer dürfen ja das Land gar nicht verlassen. Das ist ja die absolute Ausnahme. Es sind alles Profis, die spielen sonst im Nationalen Symphonieorchester in Kiew oder im Opernorchester, in Opernorchestern der anderen Städte. Die sind wirklich richtig gut. Die haben sich auch sehr schnell zusammengefunden zu einem tollen Klang, eine wunderbare, etwas altmodische Spielkultur inklusive Vibrato und Portamento. Also es erscheint, es war richtig nostalgisch für mich, als die Bach gespielt haben oder Mozart, auch mit einem tollen Klavierduo, Katharina Titova und Artem Jasinski, dachte ich an so Aufnahmen aus meiner Jugend, irgendwie der frühe Karajan oder diese guten Böhm-Aufnahmen. Also es war fast wie eine Zeitkapsel.
Ja, lassen Sie uns doch mal über die Musik sprechen. Das war ja sicherlich nicht irgendein musikalisches Programm, was da gestern präsentiert wurde.
Nein, die haben gemischt. Sie haben Elgar gespielt, Mozart habe ich schon erwähnt, aber auch Miroslav Skorik, Karpatische Rhapsodie von 2005 oder von mir, oder sein Huzul-Triptychon für Kammerorchester von 1965. Das ist für unsere Vorstellung eine sehr gemäßigte, moderne, in Anführungsstrichen schöne Musik. Nicht alles mit Trauerrand, zum Teil melancholisch, aber nicht nur.
In was für einer Atmosphäre wurde da gestern eigentlich gespielt in der Berliner Philharmonie? Also man kann sich nicht vorstellen, dass da munter und fröhlich aufgespielt wurde, weil sicherlich viele ja auch noch Familie in der Ukraine haben.
Genau dazu habe ich die Dirigentin befragt, Margarita Chyniewetzka, die erzählt von ihrer Erfahrung, als sie zum ersten Mal im Westen ein Werk von Silvestrov, nämlich Melodia, dirigiert hat.
This is kind of spiritual anthem of Ukrainians. Everybody knows this piece and I conducted it in Ukraine a lot of times.
Ich habe das in der Ukraine oft dirigiert. Als ich es zum ersten Mal nach Kriegsbeginn im Westen dirigierte, habe ich in der Probe geweint. Ich musste unterbrechen, denn ich konnte meine Hände und meine Gefühle nicht kontrollieren. Das war sehr schmerzvoll. Ich weiß, dass es unsere Pflicht ist, auf die Bühne zu gehen, über die Ukraine zu sprechen, unsere Musik und unsere Künstler zu präsentieren. Wir sind jetzt Krieger an der kulturellen Front. Das ist unsere Pflicht.
I think this is our, like, we are warriors on the cultural front. So this is our duty.
So geht es vielen Musikern im Moment im Westen. Auch hier in Berlin weiß ich von Orchestermusikern, ukrainischen, die krankgeschrieben sind, weil sie diese Belastung nicht ausgehalten haben. Umso großartiger war es, dass die das gestern zum Teil so ernsthaft immer auf schwindelerregender Qualitätshöhe gespielt haben und zwischendurch aber eben auch sehr heitere geradezu Musik.
Und welches Publikum hat sich das angeschaut? Eher ein neugieriges oder das typische Publikum, das sonst eben auch in die Philharmonie in Berlin geht?
Es war eine Mischung. Es waren viele Ukrainer und Ukrainerinnen da. Zu Anfang gab es die Nationalhymne. Die haben wir jetzt ja schon öfter gehört in Konzerten, in Theatern, vorher oder hinterher bei Aufführungen. In diesem Fall fand ich wirklich sehr bewegend, dass in der gesamten Philharmonie mitgesungen wurde. Man hörte also immer relativ leise, auch eher verhalten, aber doch deutlich, dass viele mitgesungen haben. Und auch das trug zu dieser wirklich ganz besonderen Atmosphäre in der Philharmonie bei. Auch wurden verschiedene Non-Profit-Organisationen vorgestellt, die mit diesem Orchester zusammenarbeiten und Geflüchteten hier helfen und nun weiterarbeiten wollen, auch daran, den Musikern Auftrittsmöglichkeiten zu verschaffen. Und ich kann dieses Orchester wirklich nur empfehlen.
Uwe Friedrich über das erste Konzert des ukrainischen Exilorchesters Mria, das gestern Abend in der Berliner Philharmonie gespielt hat. Die Künstlerin Karin Kneffel malt in teilweise riesigen Formaten Obstbilder zum Beispiel, pralle Pfirsiche oder Trauben. Auch die kleinen Formate beherrscht sie. Bekannt ist zum Beispiel ihre Tierserie, die aus serviettengroßen Quadraten besteht und Kuh, Schaf oder Gans zeigt. Die ehemalige Meisterschülerin von Gerhard Richter hat aber auch einen starken Bezug zur Architektur und zum Zitat in ihren Bildern. Das Max-Ernst-Museum in Brühl zeigt nun eine große Ausstellung mit 80 Werken der Malerin unter dem Titel Im Augenblick. Frage an unsere Kunstkritikerin Christiane Vielhaber, um mal auf den Titel zu sprechen zu kommen. Wenn man sich den Großteil der Kunst von Karin Kneffel anschaut, dann könnte man eigentlich den Eindruck bekommen, dass gerade der Augenblick, das Flüchtige, keine Rolle spielt.
Es ist richtig. Ich hatte das Gefühl, sie hat das ausgesucht, was sie im Augenblick zeigen will und dass sie möchte weg von dem Klischee, was sie eben gerade genannt haben. Denn wir kennen das alles von Messen und nicht umsonst hat sie 2016 den Preis der Cologne Fine Art gekriegt. Das ist also die Kunstmesse, die für die schöne Kunst da ist, also für die gefällige Kunst. Ich sage das mal etwas vorsichtig. Für die Ausstellung jetzt im Max-Ernst-Museum hat sie vielleicht auch so ein bisschen dahin geschielt. Max Ernst war Surrealist und ich spiele auch mit verschiedenen Wahrnehmungsebenen und verschiedenen Augenblicken im Bild. Und das will ich auch, also diese Momente der Irritation oder das Konzeptuelle, was in meiner Kunst gesehen werden kann, möchte ich hier vorschicken.
Man kann sich ja auf der Website des Museums auch Bilder anschauen. Man sieht da farbige, ja, Szenerien und große Luft- oder Wasserblasen im Vordergrund. Man könnte das durchaus auch als Kitsch werten. Wofür steht eigentlich die Kunst von Karin Kneffel?
Um es mal ganz einfach zu sagen, für das Gefällige. Es ist unglaublich, was sie für eine Sammlerklientel hat. Und es ist unglaublich, ihre Präsenz auf Kunstmessen und Märkten hier in der Bundesrepublik, was sie da zu zeigen hat. Und dann ist dieser große Wiedererkennungswert. Und plötzlich sind es eben nicht mehr die prallen Kirschen, sondern es ist ein Moment, wo man dann denkt, was sehe ich denn da? Zum Beispiel gucke ich in ein Haus rein und ich sehe, da liegt ein Dalmatiner. Sie ist eine Meisterin der Oberfläche und dieses mit den Punkten geht ja ganz schön. Kennen Sie nicht den Witz? Kommt der Dalmatiner an die Kasse und dann sagt die Kassiererin, sammeln Sie Punkte? Und dann sagt er, nein, leider nicht. Also sie nimmt den Dalmatiner, weil der so gut zu malen ist. Und sie gucken rein durch das Fenster und sie sehen den auf dem Boden liegen, wie die so Hunde liegen. Und sie sehen in der Spiegelung auf dem glatten Parkett, da sitzt er plötzlich, als hätte es geklingelt, spitzt die Ohren und sie denken, wie kann das? Also das ist nicht nur ein Augenblick, das sind zwei Augenblicke. Und sie spielt auch mit ihrem kunsthistorischen Wissen. Sie hat eine Ausstellung gehabt in den Mies van der Rohe Villen in Krefeld, die Ausstellungshäuser sind, hat sich dann mit Mies van der Rohe befasst, hat sich dann befasst mit dem Barcelona-Pavillon, den er damals 1929 für Deutschland errichtet hat. Und da sollten zwei Skulpturen von Kolbe rein, von dem deutschen Bildhauer, der Morgen und der Abend. Und dann hat Mies van der Rohe gesagt, ich will nicht den Abend, ich will den Morgen, ich will die Zukunft. Und was macht sie jetzt? Sie malt diesen Pavillon und malt aber den Abend da rein. Und das setzt schon bei uns ein kunsthistorisches Wissen voraus. Wenn nicht, dann verstehen wir das ganze Bild nicht, sondern denken nur, bisschen verschwommen, bisschen komisch.
Die Bilder von Karin Kneffel, die sind ja ziemlich teuer von der Kunstkritik und ich fürchte, unser Gespräch reiht sich da jetzt ein, wird sie nicht so richtig gewürdigt. Wie erklären Sie sich das?
Ja, weil es teilweise wirklich zu banal ist oder dieses Verrätseln, dass man durch Scheiben guckt, dass da was verwischt ist, dass der Trick mit Wasserscheiben und so, das konnten schon, ich weiß nicht, barocke Stilllebenmaler oder so, das ging ganz gut. Und jetzt dieser Versuch, das Filmische reinzubringen, dieses Szenische, dieses, was sehe ich da eigentlich, sehe ich Leuten zu, die mir zusehen beim Zuschauen, die Verweise zum Beispiel auf Gerhard Richter, das ist ein schönes Bild. Sie gucken in ein Museum rein, da sehen sie Studenten von ihr, sie hat inzwischen Studenten in München, die stehen vor einem Bild, das Gerhard Richter von seiner Tochter Betty gemacht hat, und zwar in Rückenansicht. Sie ist eine Meisterin der Oberflächen, Betty hat einen rot-weißen Pullover an, den malt sie natürlich ganz schön. Betty dreht sich um und hinter ihr ist ein graues Bild von Gerhard Richter. Also ein Verweis auf ihren Lehrer. Und sie stehen aber draußen, sehen jetzt diese Studenten und nur einer von diesen Studenten dreht sich um und guckt zu ihnen, die durch diese Scheibe gucken. Ja. Und dann hat jemand da drauf geschrieben, hello, also die Scheibe war beschlagen und dann steht da hello, so what?
Christiane Vielhaber über die Ausstellung Karin Kneffel im Augenblick im Max-Ernst-Museum in Brühl. Vor 3 Jahren erwarb die Bayerische Staatsbibliothek das Stern-Fotoarchiv, auch das Gedächtnis der Bundesrepublik genannt, 15 Millionen Fotografien aus der Zeit von 1948 bis 2001. Ein Teil davon ist nun erstmals in einer Ausstellung zu sehen, Olympia 72 in Bildern, zeigt anhand von Fotos aus den Jahren 1965 bis 72, wie die Austragung der Olympischen Spiele sich auf Stadtentwicklung, Kultur oder Design ausgewirkt hat und wie die Spiele selbst und das Attentat mit 11 Toten dokumentiert wurden. Barbara Knopf hat sich die Ausstellung in der Staatsbibliothek in München angeschaut.
Der Zeitgeist springt einen förmlich an auf dieser Fotografie. 4 Münchner Olympia-Hostessen in Olympia-hellblauen Dirndl, Unbeschwertheit im Blick, umweht von Wind, die Rocklängen individuell gekürzt. Schließlich herrschte die Minimode. Den jungen Frauen auf einem Hügel liegt die ikonische Dachlandschaft der Olympiabauten zu Füßen. Hinter ihnen ragt der neu errichtete Fernsehturm mit seiner betondünnen Silhouette hoch. Aufbruch, Weltläufigkeit, Moderne. Die Essenz eines gewandelten friedlichen Deutschlands liegt in diesem Foto von Georg Frußdorfer. Keine künstlerisch ausgefeilte, aber eine sehr gelungene Fotografie, denn man reist mit ihr wie in einer Zeitkapsel zurück in den Moment.
Also das ist das gefragteste Bild, weil es anscheinend nicht so wahnsinnig viele Bilder von den Hostessen gibt. Und dann Farbbild, das ist natürlich jetzt, wir sind Anfang der 70er Jahre, der Großteil der Bilder ist ja immer noch in Schwarz-Weiß in dieser Zeit produziert worden. Und dem Farbbild, den wenigen, kommt dann natürlich auch eine höhere Bedeutung zu.
So die Co-Kuratorin Cornelia Jahn, Leiterin der Bilderabteilung in der Bayerischen Staatsbibliothek. Viele Schwarz-Weiß-Fotografien also aus den neu erworbenen Fotoarchiven Münchner Fotografen wie Max Brugger oder Carsten de Riese. Völlig unterschiedliche Perspektiven, Details der spektakulären Dachkonstruktion, streng sachliche Aufnahmen der Olympiadorf-Architektur, München im Turbo-Modernisierungsschub. Die Weltarchitektur von Günter Benesch, Frei Otto und dem Landschaftsarchitekten Günter Czimek, das durchkomponierte Designkonzept von Otto Eicher, bildeten einen schwebenden, farbleuchtenden, demokratischen Kontrapunkt zu den Nazispielen 1936 in Berlin. Co-Kuratorin Katharina Wohlfahrt.
Die Stadien beispielsweise, die in München als Erdstadien gebaut sind. Das heißt, dass die Bauten in die Erde gebaut sind und nicht herausragen, sodass sie also nicht monumental auf den Besucher wirken sollen, sondern als Teil der Landschaft, als Teil des Schutthügels, der daneben ist. Und er sollte auch bewusst den Rasen betreten. Es gab Schilder, wo drauf stand, hier darf der Rasen betreten werden.
Vielleicht überraschend, ausschlaggebend für den Olympiazuschlag war tatsächlich das begleitende Kulturprogramm. Internationale Künstler kamen, Puppentheater aus Moskau, Weltstars, Weltflair. Man sieht eine stark vergrößerte Aufnahme zweier Männer, lachend, vertraut im Gespräch, Zigarettenspitze in der Hand. Ein Helmut-Dietl-Moment. Genießerische Münchner Stänze? Es sind die Avantgarde-Komponisten Karl-Heinz Stockhausen und John Cage. Wunderbares Foto der auch ansonsten momentfängerischen Kulturfotografin Felicitas Timpe. Die spielerische Heiterkeit fand ein jähes Ende durch das Attentat palästinensischer Terroristen auf die israelische Mannschaft und die misslungene Befreiungsaktion auf dem Flughafen in Fürstenfeldbruck mit vielen Toten. Kuratorin Cornelia Jahn über die ruhiger gehängten Fotografien aus dem Stern-Fotoarchiv.
Ich kannte schon eben einige Bilder, dieses berühmte Bild mit dem Terroristen auf dem Balkon in der Connolly-Straße oder eben der ausgebrannte Hubschrauber. Aber es ist eben sehr viel mehr. Es sind die Hinterbliebenen der ermordeten Israelis. Es ist die Trauerfeier. Also das sind Dinge, das waren Bilder, die ich nicht im Gedächtnis hatte.
Man sieht den geflüchteten Ringer Gad Zabari mit seiner tief erschütterten Mutter an einem Tisch voller Pokale und dem Olympiamaskottchen Waldi. Aber auch aufgeheizte Demonstrationen im Libanon, die Attentäter als Helden feiern. Und Panzerfahrzeuge im Olympiadorf. Schlaglichter eines kriegerischen Terrors, dessen Bilder in den Assoziationsraum der Gegenwart dringen. Eine sehr lebendige Historie.
Barbara Knopf über die Ausstellung Olympia 72 in Bildern in der Bayerischen Staatsbibliothek München. Übernachten in der Jugendherberge, Proben im Kulturzentrum und zum Abschluss eine öffentliche Orchestergeneralprobe für die Gastgeber und die Bevölkerung in Lindlar. Warum daraus beinahe nichts geworden wäre, dazu jetzt Michael Köhler in den Kulturmeldungen.
Ja, denn das junge Orchester Nordrhein-Westfalen, das besteht aus Schülern, Studenten und Begabten, wollte die zweite und dritte Sinfonie von Peter Tschaikowski in Lindlar bei Köln aufführen. Bürgermeister Georg Ludwig hatte aber was dagegen. Er wollte wegen des Ukraine-Kriegs kein Forum mit einem Schwerpunkt auf russische Kultur bieten. Jan-Christoph Hübsch, der stellvertretende Geschäftsführer der Deutschen Orchestervereinigung, über die Konsequenzen.
Musik kommt nicht zu den Menschen. Musik kann nicht als Ausdrucksform gemeinsam erlebter Solidarität auf die Bühne gelangen. Stattdessen wird ein russischer Komponist gleichsam instrumentalisiert. Und man sollte sich auch in der Kommunalverwaltung der besonderen Kraft von Musik und Kultur im Zusammenhang mit Solidarität bewusst sein.
Mit der Meinung steht der Orchestervertreter nicht alleine. Berichterstattung und Briefe haben nämlich inzwischen zu einer Wende geführt. Der Gründer und Dirigent des Orchesters, Ingo Ernst Reil, teilte uns heute auf Anfrage mit, dass es aufgrund der Proteste zu einem Benefizkonzert nun am 29. Mai im Kulturzentrum kommt, mit ukrainischer Nationalhymne und dem Gebet für die Ukraine des zeitgenössischen Komponisten Valentin Silvestrov. Der Museumsbund hat eine neue Leitung. Die Direktorin des Bremer Überseemuseums, Wiebke Arndt, ist zur neuen Präsidentin des Verbandes gewählt worden. Sie löst Eckhard Köhne vom Badischen Landesmuseum ab, der den Posten 8 Jahre innehatte. Als künftige Aufgabenfelder nennt die Museumsfachfrau Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Auch die Aufarbeitung der Kolonialzeit und der ethisch korrekte Umgang mit Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten liegt ihr am Herzen. Arndt ist seit 2002 Direktorin des Bremer Museums. Aus dem Nachlass des Kunstlammers Cornelius Gurlitt kommen zwei von den Nazis geraubte Aquarelle von Otto Dix aus dem Jahr 1922 zur Versteigerung. Der Sammler Ismar Littmann hatte sie 1924 in Köln erworben. 2 Jahre später starb er nach Suizidversuch. Die Witwe wollte die Sammlung verkaufen. Einen Tag vor der Auktion habe die Gestapo aber zahlreiche Werke beschlagnahmt. Die Dame in der Loge und die Dompteuse, das sind typische Halbweltstudien von Otto Dix. Die beiden Aquarelle waren zuletzt im Besitz des Kunstmuseums Bern, das den Nachlass geerbt hatte. Das Museum hatte sie dann an die Erben des jüdischen Rechtsanwalts Littmann übergeben. Und wie immer ist die Herkunftsgeschichte in solchen Fällen nicht einfach und meist strittig. Das Kunsthaus Ketterer versteigert die Werke und teilt mit, dies erfolge in bestem Einvernehmen mit den Erben.
Die Kulturmeldung mit Michael Köhler. Die Ukraine beschränkt Gaslieferungen nach Europa. Mehr dazu gleich in den Informationen am Abend nach den Nachrichten. Am Mikrofon dieser Sendung verabschiedet sich Anja Reinhardt. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Abend.